Hi Diana, too much. Manchmal braucht es nur zwei Worte, um mit einem Buch, wie sagt man so schön, zu relaten. So jedenfalls heißt das Sachbuch der Psychologieprofessorin Dr. Eva Asselmann und es ist eines der wenigen Sachbücher, bei denen ich wirklich jeden Satz gelesen habe, oft lese ich quer, weil ja, irgendwie so ein bisschen altbekanntes wiedergekäut wird. Auch Asselmann schreibt nicht nur Neues, aber sie schafft es auf wirklich hervorragende Art und Weise, Wissen über die menschliche Psyche anschaulich zu erzählen, zu sortieren und vor allem einzuordnen und Tipps zu geben. Wobei das Wort Tipps den wirklich stimmigen Übungsansätzen und alltagstauglichen Ideen in dem Buch nicht gerecht wird. Kurzum, ich habe sie eingeladen, denn sie schreibt auch sehr viel über unser aller Angst vor dem Wandel und Entscheidungen und eben darüber, warum wir uns so überfordert fühlen im Moment. Alles Themen, die besonders Frauen in der Lebensmitte, glaube ich, ziemlich stark fühlen im Moment. Also, hör mal rein.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Diese Woche spricht Julia mit
Professor Dr. Eva Asselmann. Sie ist Psychologieprofessorin an der Health and Medical University Potsdam und ihr Forschungsgebiet ist Stressreduktion und Persönlichkeitsentwicklung. Hallo, herzlich willkommen, Frau Professor Asselmann.
Hallo, Frau Schmidt-Jorzig.
Ab der Lebensmitte lässt ja bei vielen Frauen einerseits aufgrund des Älterwerdens, aber auch aufgrund der Hormonschwankungen, Östrogenabfall und so weiter, die Kraft oft nach. Viele haben dann auch aus guten Gründen ein Gefühl von großer Erschöpfung. Deswegen dachte ich mir, ist Ihr Titel sehr, sehr gut gewählt, um diese Frauen auch anzusprechen. Und es macht sich so ein Gefühl von Überforderung breit. Mhm. Ist natürlich auch hormonell bedingt, wissen wir. Und natürlich auch durch diese wahnsinnig enge Taktung, die in der Lebensmitte häufig dann dazukommt. Mhm. Eltern brauchen mehr Hilfe, der Job ist fordernd und so weiter. Und die Dauerbeschallung von außen. Wie wirkt sich denn diese, ich nenne es mal, ständige innere Alarmbereitschaft auf unsere seelische und auch ja dann in der Folge körperliche Gesundheit aus?
Wenn das sehr lange anhält, dann kann das durchaus ernsthafte Konsequenzen haben, denn wir wissen, Stress ist ein Risikofaktor sowohl für körperliche Erkrankungen aller Art als auch für psychische Störungen oder zumindest starke Belastung. Also das Ganze hinterlässt Spuren. Unser Körper, der ist durchaus ausgelegt für Stress. Stress ist evolutionär sinnvoll und sehr hilfreich, weil er uns nämlich dazu befähigt, mit erhöhten Anforderungen gut umgehen zu können. Was der Körper da macht, ist, dass er vermehrt Energie bereitstellt, damit wir reaktionsfähig sind. Aber wenn er diese erhöhte Energie bereitstellt, heißt das natürlich, dass er sie auch irgendwo wieder auftanken muss. Also wir funktionieren da quasi wie eine Art Akkuschrauber. Wir können Energie mobilisieren, wir müssen aber auch auftanken. Und wenn diese Ruhephasen des Auftankens, wenn die fehlen, dann kann es sein, dass wir langfristig erschöpfen.
Soweit ich weiß, ist es ja sogar so, dass der Körper, was ja im Grunde klug ist, in so einer Alarmsituation eben seine Energie auf das eine verwendet und auf das andere nicht, sowas wie, was sie nicht, den Stoffwechsel und so weiter, ne? Also wirklich auch tatsächlich körperlich dann an bestimmten Stellen spart, um für das alarmistische Moment dann bereit zu sein. Lassen Sie uns noch mal einmal bei der körperlichen Verfasstheit bleiben, also bei den Hormonen. Ist mir ganz wichtig, da zu unterscheiden. Was ist der Unterschied zwischen Gefühlen und Empfindungen? Und warum ist das wichtig zu wissen?
Gefühle oder Emotionen ist das, was wir fühlen, zum Beispiel Traurigkeit, Angst, Scham, Ekel, Ärger oder Wut, das wären typische Gefühle. Empfindungen schließen umgangssprachlich die Gefühle durchaus ein, gemeint sind aber häufig körperliche Empfindungen, also zum Beispiel, dass mein Herz pocht, dass ich merke irgendwie, ich stehe unter Strom. Typische Stresssymptome sind da zum Beispiel, der Mund wird trocken, die Atmung wird flacher, die Muskeln, die spannen sich an. Das hängt wiederum natürlich auch mit den Gefühlen zusammen und da kommt es sehr stark darauf an, wie wir unsere Körperempfindungen interpretieren. Das ist total spannend. Wenn wir dann nämlich eine negative Sicht drauf haben, das zum Beispiel als Bedrohung lesen, kann es sein, dass sich negative Gefühle verstärken. Wenn wir hingegen etwas entspannter, achtsamer mit unserem Körper umgehen, den Körper vielleicht auch als Richtungsgeber betrachten oder uns sagen, hey, mein Körper, der ist gerade ganz bei mir, der supportet mich, der gibt mir ganz viel Energie, dann kann es dazu führen, dass diese körperlichen Empfindungen uns eher empowern. Da gibt es ganz spannende Ansätze, zum Beispiel aus dem Leistungssport bei Spitzensportlern, die das richtig trainieren vor Wettkämpfen, wie sie da die körperlichen Anzeichen von Nervosität lesen und für sich nutzen.
Ah, total spannend. Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus, aber das finde ich wirklich einen sehr interessanten Punkt. Diese Signale, ja, wie man diese Signale liest, ne? Weil ich glaube wirklich, also ich weiß es nur aus der Hypnotherapie von Gunther Schmidt, der sagt eben auch sowas wie Burnout ist im Grunde eine kluge Reaktion des Körpers. Der sagt so, wenn du es nicht hörst, dann mache ich es jetzt. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, dass sie darauf abheben. Ich selber hatte so ein bisschen im Hinterkopf, und das kenne ich von mir, dass man dann negative Gefühle eben auch entwickeln kann, weil man eben für die Empfindungen nicht gut gesorgt hat. Ja, also ich sage mal, wenn man nicht geschlafen hat, nicht gegessen hat oder eben leidet unter extremen Stimmungsschwankungen aufgrund von hormonellen Voraussetzungen, dann ist es eben auch schwer, gute Gefühle zu haben.
Ja, das beeinflusst sich wechselseitig, nicht nur über die Interpretation, sondern auch direkt. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn Menschen müde sind, dass sie dann auch eher ängstlich sind, Dinge als bedrohlicher empfinden. Also unsere gesamte Wahrnehmung, die verschiebt sich aufgrund von Körperzuständen.
Okay, und was folgt daraus? Was würden Sie dann raten?
Auch Stress spielt hier eine Rolle. Wenn wir nämlich gestresst sind, dann nehmen wir diese Körperzustände schwerer oder später wahr. Und das ist natürlich fatal, denn eigentlich geht es immer darum, im Alltag frühzeitig zu erkennen, wo komme ich denn an meine Grenzen oder wo sind die erste Signale von gestresst sein, von müde sein, erschöpft sein. Wann brauche ich eine Pause? Mhm. Und diese Achtsamkeit, die ist notwendig, damit wir dann entsprechend auch für uns sorgen und zu dem entsprechenden Mittel greifen, nämlich dem, was wir gerade brauchen. Und dieses Erkennen fällt uns umso schwerer, je müder, je gestresster, je ausgebrannter wir sind. Und daraus folgt, dass wir dann irgendwann in so eine Erschöpfungsspirale geraten können. Denn je leerer mein Akku ist, desto schwerer fällt es mir, wieder aufzutanken, überhaupt zu erkennen, dass ich auftanken muss, desto mehr belaste ich mich wahrscheinlich weiter und desto stärker gerate ich dann in diese Spirale hinein. Und das wiederum verdeutlicht, wie wichtig es ist, präventiv Sorge zu tragen für sich und für den eigenen Körper. Nämlich sich diese ganzen Skills frühzeitig anzutrainieren. Wie erkenne ich denn, wie es mir geht? Viele Menschen haben auch Schwierigkeiten damit, Gefühle zu erkennen und zu benennen. Mhm. Was brauche ich gerade? Und immer wieder Pausen einzuleiten, auch wenn ich noch nicht am Limit bin. Viele denken ja, sie müssten durchpowern von morgens bis abends, von früh bis spät, egal was kommt, bis sie irgendwann gefühlt tot umfallen. Wir brauchen die Pausen früher eigentlich, idealerweise schon dann, wenn wir eigentlich noch fit sind, um nämlich langfristig leistungsfähig bleiben zu können.
Meine Verhaltenstherapeutin hat mal gesagt, die Feuerwehr übt dann, wenn es nicht brennt.
Ganz genau.
Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild. Ja, das eine ist das Trainieren, das andere finde ich, oder würde ich jetzt mal sagen, ist auch sowas wie einfach das Machen, also dafür sorgen, dass ich regelmäßig schlafe und esse. Das ist einfach mal die Basis für jede Art von guter Empfindung und dann eben auch guten Gefühlen. Das fand ich auch nochmal interessant bei Ihnen zu lesen. Welche Rolle spielt denn bei diesem Stressempfinden? Ja, die Tatsache, dass unser Gehirn ja offensichtlich unterschiedlich stark auf gute und schlechte Nachrichten reagiert. Können Sie dazu nochmal was sagen?
Ja, wir haben ein Negativity Bias oder Negativitätsbias eingepflanzt. Sprich, wir reagieren auf Negatives deutlich stärker als auf Positives. Evolutionär war das nämlich absolut sinnvoll. Mhm. Unsere Vorfahren, die mussten Gefahren erkennen, um zu reagieren. Das war im Zweifelsfall wichtiger als Gutes zu erkennen. Denn wenn ich einmal nicht reagiere auf das Raubtier hinterm Busch, dann war es das.
Ja.
Anders bei einer guten Sache, die ich vielleicht übersehe. Und genauso funktionieren wir heute immer noch. Das kann jeder im Alltag nachempfinden. Nach einem Tag erinnern wir uns nicht an 10 tolle Komplimente, sondern wir erinnern uns in der Regel an den einen Spitzenkommentar im Meeting. Oder auch Konflikte, da geht direkt unsere Wahrnehmung drauf. Oder auch in den Medien, da lesen wir ja vor allen Dingen Negatives. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass Menschen deutlich stärker auf negative News reagieren. Sprich, das verkauft sich auch besser.
Ja, dieses Clickbaiting, ne? Also dass man bewusst ja auch darauf setzt, in den Medien um Klickzahlen zu bekommen, dass es eben aufregt. Soziale Medien
total.
Noch viel mehr.
Ja. Mhm. Und es gibt immer mehr die Bestrebungen auch in den Medien, dass man auch über Gutes berichtet. Gibt es viele so Rubriken, wo es dann ausschließlich positive Nachrichten gibt. Leider ist da die Erfahrung aber auch, dass sich das schlechter verkauft, weil Menschen eben nicht so stark auf Positives anspringen wie auf Negatives. Und das kann dazu führen, dass unsere Weltsicht immer düsterer wird. Also wenn ich zu Hause viel Stress habe, eine starke Belastung, wenn ich müde bin und dieser Negativity-Bias noch stärker wird, dann sehe ich nur noch Probleme im Privaten, Beruflichen und so weiter, habe dann noch das Gefühl, dass die Weltlage immer düsterer wird, die Welt ein immer schlimmerer Ort, den man gar nicht mehr retten kann und so weiter. Und das kann natürlich dazu führen, dass die Belastung immer, immer stärker wird.
Mhm. Dann wollen wir jetzt mal gucken, was wären Ihre Ratschläge oder Ihre Tipps? Wie überliste ich diesen Negativ-Bias, die ja ihre Berechtigung hat, haben Sie schon gesagt. Mhm. Aber ich hatte schon in der Anmoderation gesagt, es gibt ja eine Dauerbeschallung auch von außen, die das eben verstärkt. Man kennt das, dieses Rabbit Hole kommen, ne? Man hat dann ein Thema und dann wird man da in die sozialen Medien immer weiter reingezogen. Was wäre Ihr Tipp? Wie überlistet man diesen Negativ-Bias des Gehirns, um sich zu schützen?
Der erste Schritt ist immer das Erkennen oder Bewusstmachen. Das haben wir jetzt gerade schon angestoßen. Mhm. Und dann im Alltag mal darauf achten, worauf lenke ich eigentlich meine Aufmerksamkeit. Und was ich auch tun kann, was sehr leicht umzusetzen ist, ist, dass ich meinen Blick trainiere für das Gute. Ich kann mir zum Beispiel jeden Abend überlegen, was ist heute Gutes passiert? Was waren schöne Momente? Was habe ich genossen? Das können Kleinigkeiten sein, das Zwitschern der Vögel, der Morgenkaffee, so kleine Glücksmomente. Was war eigentlich schön? Was ist mir Gutes widerfahren? Was habe ich geschafft? Egal wie groß. Und wenn ich mich das immer wieder frage, am Ende des Tages oder auch zwischendurch, trainiere ich einen ausgewogeneren oder auch positiveren Blick und schaffe es so, eher wieder auf das schöne Gute zu achten. Und im Hinblick auf Nachrichten hilft es natürlich auch, den Konsum zu begrenzen. Häufig neigen wir dann zum Doomscrolling. Also wir lesen eine negative Nachricht, haben dann das Gefühl, wir brauchen noch mehr Input, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Lesen dann weiter und weiter und weiter und hangeln uns so durch. Auch das kann man versuchen zu erkennen frühzeitig und dann zu begrenzen, zu stoppen, indem ich mir zum Beispiel sage, ich informiere mich einmal am Tag systematisch 15 Minuten über die Nachrichten in einem Qualitätsmedium und dann lege ich mein Smartphone beiseite.
Ja, Selbstmanagement. Genau. Also was ich kenne, ist, wenn ich über dieses Thema spreche, und ich habe das auch als Coachin schon mal so gemacht in Teams, ne, dieses Gucken, was läuft eigentlich so ganz gut, dass da häufig so ein Widerwille entsteht. So nach dem Motto, ja, aber es läuft doch beschissen, wieso soll ich mir das jetzt irgendwie schönreden? So nach dem Motto, alles eine Frage des Mindsets. Jetzt ist es ja so, dass in der Lebensmitte einfach auch objektiv viel los ist. Ne? Also ich kann mir denken, dass sich da eben auch bei Frauen, die uns hören, so ein Widerspruch regt. Ja, ich kann doch jetzt nicht nur auf das Gute achten. Es ist einfach eine Menge. Warum würden Sie trotzdem sagen, dass es in unserer Hand liegt, wie sich das Leben anfühlt? Was wäre noch eine Idee, die Sie haben, außer dieses, ich gucke nicht hin, ne? Also ich versuche, das wirklich zu begrenzen. Was gibt es noch für Dinge, die Ihnen einfallen?
Also einmal finde ich das wichtig mit dieser Perspektive. Das habe ich auch erlebt im Zuge meines neuen Buches Too Much. Es gab Veranstaltungen, da habe ich das vorgestellt und da gab es einige Menschen, die waren empört. Die waren gefühlt hasserfüllt, weil sie diese Nachricht, wir sind handlungsfähig, wir können unser Leben mitgestalten, weil sie das nicht mochten, weil sie sich als Opfer des Systems, der bösen Welt, der Umstände gesehen haben und sich so ein Stück weit in dieser Opferrolle auch eingerichtet haben und das dann sehr schmerzhaft ist, wenn jemand kommt und sagt, hey Leute, ihr könnt selber mitgestalten, weil das dem ja so ein bisschen widerspricht. Und ich denke, es ist ganz wichtig zu sagen, wir sind nie für alles alleine verantwortlich, sondern natürlich auch Teil eines Systems. Teilweise liegt es auch an systemischen Ursachen, an den Umständen, dass viele Frauen zum Beispiel immens belastet sind, dass ihnen Dinge aufgebürdet werden, die eine Person allein gar nicht tragen kann, wo es wirklich unfair ist, dass jemand anders nicht mithilft oder dass die strukturellen Rahmenbedingungen eigentlich nicht tragbar sind. Und das dürfen wir auch anerkennen, sollten wir auch, und zusehen, dass wir das als Familie, als Kommune, als Gesellschaft und so weiter angehen und verändern. Und dennoch gibt es auch diese individuelle Ebene, dass ich als Person immer auch ein Stück weit die Fäden in der Hand habe und mein Leben natürlich gestalten kann, in vielen Situationen auswählen und mitentscheiden. Ich kann zum Beispiel mal schauen, wo ist es denn zu viel, was könnte man eventuell noch reduzieren, wo kann ich vielleicht weniger hineingeben, dass ich nicht versuche, es hundertprozentig perfekt zu machen, sondern mich an dem Credo festhalte, gut genug ist auch okay und so weiter. Und es geht eben auch um die Wahrnehmung, wie trete ich den Dingen gegenüber. Also ist für mich alles schlecht oder erkenne ich in Dingen auch Chancen, Gutes, Möglichkeiten? Und wenn ich natürlich diese etwas positivere Sichtweise habe, dann nehme ich vieles auch als weniger belastend wahr, sondern vielleicht eher als Chance, als Opportunity, als etwas Gutes. Und das gibt mir dann wieder Energie, anstatt sie mir zu rauben. Also diese beiden Ebenen, die Umwelt beziehungsweise das System und ich als einzelne handelnde Person greifen immer ineinander. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch diese einzelnen Punkte mit zu betrachten. Und dann kommt hinzu, dass wir in einer Welt leben, die immer mehr Freiheiten für Menschen bereithält. Das ist an für sich erstmal etwas ganz Wunderbares. Früher war die Welt ja viel starrer, zum Beispiel in den 50er Jahren war sehr viel reglementiert. Da gab es starre gesellschaftliche Normen, an die hatte man sich zu halten, gerade als Frau. Heute haben wir als Frauen viel mehr Chancen, viel mehr Freiheiten. Wir können viel mehr unser Leben selbst mitbestimmen, was natürlich schön und gut und wünschenswert ist, keine Frage. Es bedeutet aber auch, wenn ich sehr viele Freiheiten habe, dass ich dann mehr selbst diese Selbstregulationskompetenz brauche. Dass ich zum Beispiel selbst erkennen muss, wann brauche ich eine Pause, wenn das extern niemand mehr tut. Früher, da arbeitete man von 9 to 5, dann ging er nach Hause und dort konnte man auch nichts mehr tun. Heute können wir rein theoretisch 24/7 arbeiten. Das bedeutet aber auch, dass wir selbst erkennen müssen, wann wir erschöpfen und wann wir dann Ruhe und Erholung brauchen.
Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu diesem Gefühl von, was erzählen die mir da? Was habe ich für einen Einfluss? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir da nochmal kurz einen Moment innehalten, weil diese Freiheit, von der Sie auch gerade gesprochen haben, ich glaube eben, dass viele Frauen die tatsächlich nicht empfinden und dass es auch eine Tatsache ist, dass die eingeschränkt ist, gerade wenn ich umgeben bin von Menschen, die mir am Herzen liegen, wo es häufig nicht so leicht ist zu sagen, mache ich nicht, schiele ich mich raus oder ich brauche den Job oder so. Also ich glaube, es ist wichtig, das nochmal zu würdigen, dass das wirklich auch strukturelle Probleme sind, denen Frauen sich da gegenüber sehen und das auch anzuerkennen. Und gleichzeitig, ich habe mich wirklich auch mal sehr damit befasst, weil mir das auch sehr aufgefallen ist, wie groß der Widerwille ist, wenn man über dieses Thema spricht. Und habe mich immer gewundert, weil ich dachte, eigentlich ist es doch eine gute Nachricht, aber die Menschen empfinden es eben anders. Ich weiß auch nicht, ob es eine Bequemlichkeitsgeschichte ist. Ich glaube es eher nicht. Es ist, glaube ich, eher eine Erfahrungsgeschichte. Ich habe viel in so Teams gecoacht und die Leute waren dann wirklich genervt von diesem, lass uns mal auf die guten Sachen gucken, weil sie dachten, ja, jetzt machen wir den 100. Workshop, wir beschließen irgendwelche Sachen und dann wird es nicht umgesetzt in der Firma. Und ich glaube, so kennt man es irgendwie in Familien auch. Und ich finde aber trotzdem, ich bin trotzdem sehr Ihrer Meinung. Mir war nur noch mal wichtig, das wirklich zu würdigen, dass es eben auch wirklich strukturelle Themen gibt, mit denen Frauen zu kämpfen haben. Und gleichzeitig gibt es da ein Bild, das kennen Sie sicherlich auch. Das ist dieser Circle of Influence, der das, finde ich, immer sehr, sehr gut beschreibt, ne, so dieses, es gibt was von außen, das Wetter, das Klima, Putin, es gibt so ein Mittelding, mein Team, da habe ich Einfluss drauf, wie ist die Stimmung, und es gibt eben innen diesen Zirkel, der wirklich nur mein Einflussbereich ist, und selbst wenn ich jetzt sozusagen komplett eingezwängt bin in Zwängen, gibt es ihn trotzdem, und das ist wirklich das kleine Stückchen, aber das ist das Stückchen Freiheit, was Sie meinen, ne? Das war mir nochmal wichtig, das einfach so zu würdigen, weil das ist was wir hier ganz häufig im Podcast thematisieren, diese strukturellen Themen, die dann immer so aufs Individuelle abgewälzt werden.
Absolut.
Ne? Du musst nur ein anderes Mindset haben und du musst nur dieses, so, das war mir nochmal wichtig, aber in der Sache teile ich das absolut. Ich würde nochmal gerne auf diese Pausen, Sie sagten ja, wir leben in einer Welt, in der es theoretisch alles geht und ständig. Und warum? Sie hatten gesagt, Pausen sind wichtig, das weiß man. Aber warum eigentlich genau? Also warum braucht unser Gehirn Pausen? Jetzt mal ganz psychologisch gesprochen oder fast biologisch gesprochen.
Weil wir biologisch so ausgelegt sind, dass wir immer Phasen von Anspannung und Entspannung haben, die sich abwechseln. Mhm. Das war sehr hilfreich für unsere Vorfahren, wenn da ein Tier angriff, wenn man sich verteidigen musste, da musste man Energie mobilisieren und danach konnte man in der Regel auch wieder auftanken in den Phasen, wo weniger passierte. Und heute sind wir immer noch genauso gestrickt. Wir können sehr, sehr viel leisten, wenn es darauf ankommt. Unser Körper, der ist erstaunlich belastbar, anpassungsfähig, auch an neue Umstände. Wir brauchen aber eben auch diese Regenerationsphasen und die fallen bei vielen weg. Interessanterweise ist es so, dass wir schon häufig die Möglichkeit hätten, zur Regeneration oder zum Innehalten, sie dann aber nicht nutzen, weil wir sie direkt wieder füllen mit dem Smartphone etwa. Also wenn ich zum Beispiel gerade auf den Bus warte, es sind noch 5 Minuten, bis der kommt, dann könnte ich ja rein theoretisch so durch meinen Körper durchgehen, versuchen mich zu entspannen, runterzukommen, darauf achten, bewusst, was um mich herum passiert, den Tag Revue passieren lassen, wie auch immer, um mich wieder zu entspannen. Viele zücken aber quasi reflexhaft ihr Smartphone, lassen sich wieder berieseln, konsumieren noch mehr schlechte Nachrichten. Das machen wir den ganzen Tag, sodass wir häufig am Ende des Tages das Gefühl haben, es ist unheimlich viel passiert, ganz viel auf uns eingeprasselt. Wir haben aber erstaunlich wenig geschafft, was natürlich zu so einer Unzufriedenheit beiträgt.
Ja, und auch menschliche Beziehungen belastet. Sie hatten in Ihrem Buch dann ein ganz tolles kleines Beispiel, wo ich dachte, ups, kenne ich. Ne, man wartet, genau wie Sie sagten, auf ein Kind oder wen auch immer man da irgendwo abholt vielleicht und guckt mal kurz in die To-Do-Liste und denkt schon wieder, ach du Scheiße, das und das und das und das und das. Dann steigt die Person ein und man ist eigentlich schon gestresst, obwohl man eigentlich nur rumgesessen hat. Ja? Oder total. Hätte rumsitzen können, sage ich mal. Ja, stattdessen hat man sich die To-Do-Liste wieder vor Augen geführt. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, es hat ja wirklich, wie Sie auch schon sozusagen touchiert haben, eben auch wirklich Effekte auf den Körper. Also dieser erhöhte Cortisolspiegel, der macht eben auch was mit verlangsamt unseren Stoffwechsel, das hat gesundheitlich wirklich Folgen, die man sich, finde ich, einfach immer mal wieder gut vor Augen führen kann. Es ist nicht nur nice to have, ne, sondern es hat wirklich körperliche Folgen, die man sich vor Augen führen sollte.
Absolut. Also das wirkt sich direkt körperlich, aber auch psychisch aus. Und wir wissen auch zunehmend aus der Kurzpausenforschung, es gibt ganz viel neuere tolle Studien zu dem Thema Microbreaks. Also das sind so ganz kurze, informelle Pausen.
Ja.
Das ist eigentlich nur ein fancy Name für etwas, was wir alle kennen. Dass ich zum Beispiel merke bei der Arbeit, okay, ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren. Ich mache mir mal kurz einen Kaffee oder ich trete mal ganz kurz ans Fenster und atme so ein paar Mal ein und aus. So wirklich kurze informelle Pausen, die nicht geplant sind, die ich dann mache, wenn ich sie brauche und selbst wenn es nur ein paar Sekunden sind, dass die aber langfristig einen unglaublich großen Impact haben und dazu beitragen, dass wir leistungsfähig bleiben. Und diese Leistungsfähigkeit oder auch Gesundheit, Wohlbefinden, all das können wir nur aufrechterhalten, wenn wir uns wieder runterbringen zwischendrin, weil wir sonst irgendwann ja ausbrennen. Wir haben dann einfach keine neue Energie, wenn nichts mehr nachkommt.
Ja. Ausgepresste Orange. Mir hat neulich mal jemand gesagt, dass der Unterschied zwischen einem normalen Menschen und einem Leistungssportler, der sehr, sehr hohe Leistung erbringt, die Pausen sind. Das fand ich auch sehr, genau, ein gutes Bild. Die machen einfach sehr professionell Pausen, genau das. Die Lebensmittel ist ja eine Phase, in der neben der Tatsache, dass sozusagen eh viel los ist, auch vieles ins Wanken gerät. Ja, also wir haben sozusagen dieses deutliche Gefühl, der Körper hat Hormonschwankungen. Also da ist nicht nur was in der irgendwie anders, sondern es wankt. Etwas wandelt sich. Bei Frauen, die diese Phase jetzt erleben, kommt ja noch was anderes hinzu, nämlich auch sowas wie eine ungewisse Zukunft. Ja, also diese Krisen um uns herum, die Zukunft durch KI, der man irgendwie so ein bisschen gegenübersteht. Oh Gott, wie soll das werden? Warum ist das so, dass Wandel uns so ängstigt?
Weil wir natürlich gar nicht wissen, was kommt und da könnten rein theoretisch Gefahren lauern. Und deswegen mögen wir Menschen Stabilität, weil es potenziell sicherer ist. Selbst wenn es nicht schön ist, häufig bleiben wir in der Sicherheit, weil wir Angst haben vor dem Neuen, vor dem Ungewissen, vor potenziellen Problemen, Gefahren, die wir eventuell nicht bewältigen könnten. Und das ängstigt Menschen sehr, dieses darüber nachdenken, das Antizipieren von möglichen Problemen, häufig deutlich mehr, als es uns ängstigen oder belasten würde, wenn wir tatsächlich einmal losgehen würden, weil jeder Wandel ja mit einem ganz kleinen Schritt beginnt. Ich schmeiße nicht alles um von heute auf morgen, sondern ich bereite mich auf einen Übergang vor oder auf eine neue Sache. Und bei den großen Krisen dieser Welt kommt noch ein weiterer Faktor hinzu, dass wir sie gar nicht beeinflussen können. Wir haben da eben schon schön drüber gesprochen, über diesen Circle of Influence. Das sind Dinge, wo wir als Einzelne wirklich sehr begrenzt etwas tun können, wo sich viele dann ohnmächtig fühlen, wenn wir den ganzen Tag lesen von den Krisen dieser Welt und das Gefühl haben, Mensch, ich bin dem total ausgeliefert, das rollt hier über uns wie eine Lawine, ich kann nichts tun, dann erzeugt das ein Gefühl von Ohnmacht und Ohnmacht ist für uns Menschen ganz, ganz belastend.
Ja, und ich meine, man muss ja auch eins sagen, bis zum gewissen Grad stimmt es ja auch, ne? Also wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn es so wäre, dass hier jemand über die Grenze marschiert, dann bin ich dem auf eine gewisse Weise ausgeliefert. Wir reden ja hier sozusagen über diesen eigenen, wie soll ich sagen, diesen eigenen Einflussbereich und dieses Wundermittel der Selbstwirksamkeit. Aber es muss eben trainiert werden, ne?
Ja, absolut. Und bei vielen Menschen kommt das ja so in der Lebensmitte, dass man so darüber nachdenkt, über das eigene Leben. Und das hat viel damit zu tun, dass sich Menschen in jungen Jahren, im jungen Erwachsenenalter Dinge aufbauen. Man verfolgt Ziele, die man dann irgendwann erreicht, zum Beispiel Ausbildung, guter Job, Einkommen, Kinder, Partnerschaft und so weiter. So Dinge, die ja gesellschaftlich für viele Menschen erstmal als erstrebenswert gelten. Man verfolgt halt diese Dinge, dann hat man sich das irgendwann aufgebaut und dann merken viele Menschen, Mensch, dieses Erfüllungs- oder Glücksgefühl, das ich mir immer erhofft hätte, das stellt sich gerade irgendwie gar nicht ein. Also selbst bei Familien, wo man sehr wohlhabend lebt in einem schönen Haus und so weiter und eigentlich äußerlich alles hat, dass viele Menschen dann merken, eigentlich habe ich doch so viel, aber ich bin innerlich gar nicht glücklich und erfüllt. Wo wir jetzt zum ersten Mal merken, dass diese scheinbar großen Glücksbringer uns nur kurzfristig glücklich machen, aber eben nicht langfristig, vielleicht sogar sehr belasten, wenn dann immer neue Anforderungen hinzukommen. Wenn ich zum Beispiel ein großes Team leite und dann habe ich noch zu Hause die Familie und so weiter und so fort, muss ich auch jeden Tag sehr, sehr viel leisten. Und das führt bei vielen dazu, dass sie ihr Leben hinterfragen, das, was sie sich aufgebaut haben, sich vielleicht auch diese Frage stellen, gibt es nicht irgendwie noch mehr oder was anderes ist? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn meines Lebens? Was möchte ich tun mit der Zeit, die mir noch verbleibt? Auch das ist so ein Punkt. Je älter wir werden, desto mehr rückt ja die Endlichkeit in den Fokus. Und wir wissen aus ganz vielen Studien, je salienter, also je offensichtlicher das wird, dass wir irgendwann sterben werden, dass unser Leben begrenzt ist, desto mehr beginnen Menschen ihre Werte zu verschieben. Dass wir also zum Beispiel stärker auf das fokussieren, auf die kleinen Momente, die Glücksgeber, auf kleine, enge, erfüllende Beziehungen, weniger als auf riesige Netzwerke, sowas zum Beispiel. Also das zunehmende Alter, aber auch die Tatsache, dass ich vielleicht schon sehr viel erreicht habe, von dem ich mir immer erträumt hatte, dass es mich dauerhaft glücklich macht, was dann aber so nicht eingetreten ist, führt auch dazu, dass viele ihr Leben reflektieren und so eine Art Bestandsaufnahme machen, wo stehe ich eigentlich und wo möchte ich hin weiterhin.
Ja, das ist ja, finde ich, schon fast der Teil, der sich dann gut anfühlt. Also wenn man merkt so, nee, Moment mal, jetzt muss ich mal nachdenken. Ich würde noch mal gerne einmal zu dem Thema davor, nämlich dieser Angst vor Wandel. Also was ich beobachte, ist genau das, was Sie sagen, in meinem Bekanntenkreis, im Umfeld und so, dass dann viele denken so, jetzt war eigentlich Ernte geplant, aber irgendwie geht dann doch nochmal was schief oder es wird jemand krank. Also auch wenn alles, was vorher sozusagen erreicht schien, ist plötzlich in Gefahr, weil Arbeitslosigkeit droht oder weil Gesundheit bedroht ist und dann dieses Gefühl von jetzt, ich dachte, jetzt kann ich mich mal ausruhen, eben gar nicht kommt. Das heißt, es wandelt sich etwas, wider Willen, also nicht so sehr ich überlege alles neu, sondern ich bin gezwungen, ja, mich dem Wandel zu stellen. Und ich frage mich nochmal, was ist denn der evolutionäre Vorteil gewesen, so festhalten zu wollen an Dingen, an Mustern, die ich kenne? Warum war das gut für uns und wo liegt aber eben auch die Gefahr dann?
Weil es sicher war. Verlust bedeutet immer, dass eventuell etwas verloren geht, was wichtig ist für mein Überleben. Es ist hilfreich langfristig oder war hilfreich für unsere Vorfahren, wenn sie wirklich darauf achten, nichts herzugeben, was sie einmal sicher hatten. Und immer dann, wenn sich Dinge wandeln, immer dann, wenn wir uns auf neues Terrain begeben, wissen wir ja nicht genau, wo wir sind, was hier eventuell neue Herausforderungen gefahren sind. Und das war für unsere Vorfahren immer eine Bedrohung von Leib und Leben. Deswegen wir Menschen risikoaversiv sind und auch aversiv gegenüber Neuem, weil es eben Unsicherheit bedeutet.
Und wie kann ich mir dann Sicherheit geben? Ich mir selbst, wenn Wandel ohnehin geschieht. Ich glaube, das haben wir dann alle spätestens mit 50 verstanden. Der Wandel passiert sowieso,
ja,
ob ich ihn mache oder nicht. Wie kann ich mich da in das Gefühl der Selbstwirksamkeit bringen, wenn es nun mal so ist, dass Dinge um sich herum sich verändern, ohne mein Zutun?
Indem ich mir klar mache, welche Problemlösefähigkeiten oder Kompetenzen ich mitbringe, die ich immer wieder neu einsetzen kann, egal wie andersartig die Situation ist. Ich kann zum Beispiel auf mein Leben mal schauen und mir überlegen, was waren da große Herausforderungen, Umbrüche, schwierige Situationen, denen ich entgegenstand und wie habe ich die gemeistert? Welche Strategien habe ich da eingesetzt? Welche Kompetenzen habe ich unter Beweis gestellt? Was sind eigentlich meine Stärken, die ich auch in Zukunft wieder nutzen kann, wenn neue Herausforderungen auftreten? Und auch im Alltag hilft es sehr, Wandel oder Veränderungen in ganz kleinen Schritten anzugehen. Also nicht sich das Mammutprojekt vorzunehmen, ich laufe jetzt morgen Marathon, sondern wirklich ganz klein anzufangen, auch wenn es fast lächerlich erscheint, und dann versuchen, eine neue Routine erstmal über einen längeren Zeitraum aufzubauen. Oder auch, wenn es zum Beispiel um den Umzug geht oder ein größeres Projekt, dass ich mir ganz kleine, konkrete Schritte vornehme und mir auch da immer wieder verdeutliche, was ich eigentlich schon geschafft habe, jeden einzelnen Tag, um den Fokus wieder auf die eigenen Problemlösekompetenzen zu lenken. Genau das nährt unsere Selbstwirksamkeit. Langfristig trauen wir uns dann auch in der Zukunft mehr zu.
Ja. Plus Rituale, ne? Also ich weiß, wir hatten das bei uns im kleinen Team, etwas, woran wir wahnsinnig hingen. Total blöd, aber war damals so, wir haben immer am Donnerstag das Gala-Horoskop gelesen, gemeinsam, einer hat das vorgelesen, und das war in der Pandemie, wohlgemerkt, und das war für uns wahnsinnig wichtig, diesen kleinen, bekloppten Ort zu haben, wo wir sozusagen 10 Minuten dieses Ding gemeinsam lesen und uns gut primen für die Woche. Ja, weil wir irgendwie gespürt haben offensichtlich, dass dieses Ritual in diesem Moment, wo alle das Gefühl hatten, jetzt entgleitet uns die Welt, eine wahnsinnige Bedeutung hatte. Also das habe ich auch sehr wirksam empfunden, diese so Rituale sich selber einzubauen, die dann so eine Stabilität zumindest suggerieren. Auch wenn sie.
Ja, absolut. Also wir wissen, dass stabile Routinen, Tagesabläufe, dass die uns Stabilität geben, und zwar nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Das ist zum Beispiel sehr wichtig bei Menschen, die Depressionen haben. Mhm. Die arbeiten in der Therapie in der Regel als erstes daran, sich Routinen aufzubauen, denen sie im Alltag folgen. Warum? Weil das unsere Stimmung, unser Befinden stabilisiert. Mhm. Und diese Routinen, die können wir uns geben, in der Regel auch unabhängig von Ort oder Zeitpunkt oder von äußeren Dingen, die sich wandeln. Dass ich zum Beispiel zu einer ähnlichen Zeit aufstehe und ins Bett gehe, zu einer bestimmten Zeit meinen Spaziergang mache oder meinen Kaffee trinke oder meine Mahlzeit einnehme. Das kann man ja auch individuell anpassen, je nachdem, was einem selbst so am Herzen liegt. Genau, wir brauchen diesen Mix aus Veränderung, die uns ja weiterbringt, die unsere Entwicklung unterstützt, wenn wir immer wieder neuen Herausforderungen gegenüberstehen. Und gleichzeitig brauchen wir die Stabilität, die Routinen, die uns Halt geben. Und da können wir versuchen, uns genau diesen Mix zu schaffen, damit wir uns langfristig wohlfühlen.
In unserer Wissensgesellschaft geht man ja davon aus, dass mehr Wissen zu richtigen Handlungen führt. So, die Klimakrise, sage ich mal, belehrt uns eines Besseren. Das ist nicht der Fall. Und wir kennen das ja auch im Persönlichen, ne? Man weiß, man müsste jetzt mal Altersvorsorge machen, man müsste mal mit dem Rauchen aufhören, man müsste mal Sport machen, man müsste mal Routinen einführen, was immer es ist. Was wissen Sie darüber? Warum handeln wir nicht unserem Wissensstand gemäß?
Weil nicht nur Wissen unser Verhalten bestimmt, sondern auch Angst, Gefühle, Groll. Wir sind Menschen, sind ja Gewohnheitstiere, und das fällt uns sehr schwer, neue Routinen zu etablieren. Das wissen wir alle von Neujahrsvorsätzen, die am Ende dann doch nicht gelingen, weil irgendetwas dazwischen kam.
Ja.
Noch ein weiterer Punkt: Wissen kann uns auch blockieren. Häufig ist es so, dass gerade die Menschen mit dem meisten Wissen nicht losgehen, weil sie gar nicht wissen, wo ist denn überhaupt der Anfangspunkt.
Ja.
Und um losgehen zu können, hilft es sehr, dann irgendwann einmal zu machen, bevor ich alle Informationen eingeholt habe. Denn ich kann nie absolut alles wissen für jegliche Eventualitäten und so weiter. Und es hilft sehr, einen ganz kleinen ersten Schritt zu definieren und den dann wirklich auch zu gehen. Mhm. Auch wenn der nicht zu 100% klappt. Und klein anzufangen, aber sukzessive am Ball zu bleiben.
Ja.
Wenn ich mehr Sport treiben möchte, dass ich nicht wie ein Mammut-Sportprogramm designe, wo ich nach dem ersten Tag denke, oh Gott, nie wieder, setze ich einen Fuß in das Fitnessstudio, sondern eine ganz kleine Sache, die relativ easy ist, die nicht total aversiv ist, vielleicht anstrengend, aber auch ein bisschen Spaß gemacht hat, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich das weiterhin schaffe. Denn so habe ich ja gleich am Anfang auch Erfolgserlebnisse, positive Momente, das wiederum katapultiert unsere Selbstwirksamkeit in die Höhe, und die wiederum führt dazu, dass wir uns dann noch mehr zutrauen. Wenn ich merke, hey, ich habe das jetzt schon eine Woche prima durchgehalten, das war zwar hier und da etwas hart, aber insgesamt war es doch irgendwie ganz cool, bin ich ja viel gewillter weiterzumachen, als wenn ich völlig fertig bin und direkt am Anfang feststelle, hey, an 3 Tagen habe ich jetzt gerade auch geschludert und das gar nicht so gemacht, wie ich es mir eigentlich vorgenommen hatte.
Also das kann ich total bestätigen. Das hat bei mir den absoluten Gamechanger gebracht beim Sport, es einfach so zu machen, dass es, also auch, dass es Spaß machen darf. Übrigens auch interessant. Man denkt ja, man darf nicht, ne? Weil es ist ja eine Pflicht. Es muss jetzt irgendwie Marathon oder so sein. Also bin ich ganz weit von weg. Aber so dieses, ist es okay, wenn ich jetzt ein bisschen mache, Hauptsache ich habe es gemacht. Das kann ich sehr bestätigen. Ich fand auch ganz toll, dass Sie nochmal gesagt haben, dass eben dieses Emotionale nochmal so eine Rolle spielt. Dass es eben gar nicht nur um so kognitives Verstehen geht, sondern diese emotionale Herangehensweise. Ich will nur an dieser Stelle hinweisen, deswegen gehe ich nochmal darauf zurück, auf unsere Erfolge zum Zürcher Ressourcenmodell. Da geht es nämlich darum, wie man dann wirklich auch solche Vorsätze umsetzt. Und da geht es um diese emotionalen Bilder, die man auswählt. Und dann sagt so, wo möchte ich denn hin? Und einer hatte dann dort das Pferd gewählt. Ich lasse meinen Pferden freien Lauf. Ist ein anderes Bild, als ich muss zum Sport.
Ja.
Ne, das ist einfach nicht ganz spannend. Warum ist es grundsätzlich so schwer, Entscheidungen zu fällen? Also das ist ja auch, glaube ich, eine Situation, die viele Frauen in der Lebensmitte kennen. Ich bin zum Beispiel in der Partnerschaft gar nicht mehr so glücklich. Aber irgendwie verharre ich so. Wir haben schon gesprochen, Muster, ne, warum das sinnvoll ist. Man hat Schiss vor dem Neuen. Aber was sind denn die Nachteile, wenn ich eine Entscheidung nicht fälle, Ihrer Forschung nach?
Dass ja eine nicht getroffene Entscheidung letzten Endes auch eine Entscheidung ist, nur eine passive. Die treffe ich nicht an einem Tag bewusst, sondern ich umgehe sie und damit entscheide ich mich immer für das Nicht-Verändern passiv. Und dann kann so sehr, sehr viel Zeit ins Feld ziehen, die ich hätte sinnvoller nutzen können. Weil ich mein Leben in diesem Moment nicht aktiv gestalte, sondern einfach verharre. Das hat sehr viel auch mit Identität zu tun. Nicht nur mit Angst oder mit Mut, sondern auch mit dem, was wir uns über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut haben, was ein Stück von uns selbst, von unserem Selbstverständnis geworden ist, gerade in der Partnerschaft. Mhm. Angenommen, ich war 20, 30 Jahre verheiratet, habe gemeinsam mit meinem Partner Kinder großgezogen, finanziell ist man eng verbändelt, man hat einen gemeinsamen Freundeskreis und so weiter. Dann geht es nicht nur
Wer bin ich dann? Genau.
Genau, da geht es auch nicht nur um logistische Hassles, das Finanzielle und so weiter. Das sind natürlich alles auch wichtige Aspekte, sondern es geht immer um diese Frage, wer bin ich eigentlich, wenn das wegfällt? Und selbst wenn sich jemand entscheidet für den neuen Schritt, ist ja die neue Identität, die ich mir dann aufbaue als alleinstehende Frau, alleinerziehende Mutter, wie auch immer. Diese neue Identität, die muss sich ja auch erstmal entwickeln. Identität haben wir ja nicht von heute auf morgen, sondern es ist etwas, wo wir peu à peu hineinwachsen. Deswegen sind Neuanfänge häufig auch so schwer, weil wir in dem Neuen erstmal identitätslos sind. Das andere, was uns jahrzehntelang getragen hat, bricht plötzlich weg. Und das Neue ist noch nicht etabliert und wir hängen dann in so einer Art luftleeren Raum, sind konfrontiert mit vielen neuen Herausforderungen, denen wir uns noch nicht so gewachsen fühlen. Und das schürt natürlich Unsicherheit und bei vielen auch diesen Gedanken, war das jetzt wirklich der richtige Schritt? Vielleicht habe ich mich falsch entschieden.
Ja, aber was sagt denn Ihre Forschung dazu? Was ist denn mit diesen, also das kann man ja verstehen, dass man Angst hat, eine falsche Entscheidung zu treffen. Also trifft man lieber gar keine. Ne? So, und sagt, bevor ich jetzt nachher alleinerziehend irgendwo in der Vorstadt, ich weiß nicht, mir nur so 50 Quadratmeter, mache ich es lieber nicht. Ist ja auch total okay. Also ne, das ist ja auch so ein Ding, so ich kann mich auch entscheiden zu bleiben, was immer es jetzt jeweils ist, wir waren jetzt bei der Partnerschaft so. Aber zwei Dinge habe ich dazu, zwei Fragen. Das eine ist, wie wirken sich denn diese ungeklärten Entscheidungen, also die ungeklärten Themen auf die Psyche aus, ganz konkret?
Die belasten uns, weil wir natürlich immer dieses eventuelle weiter durchgehen. Jemand, der sich nie klar positioniert, der die Optionen nie wirklich klar für sich sortiert und dann eine Entscheidung gefällt hat, ringt ja immer weiterhin mit dieser Entscheidung. Also er entscheidet quasi im Kopf immer wieder. Soll ich vielleicht mich doch trennen oder doch nicht? Was wäre das für und wieder und so weiter? Und das jeden Tag. Und das ist sehr, sehr belastend für unser Gehirn. Häufig deutlich belastender, als sich einmal zu entscheiden und dann loszugehen, selbst wenn es am Anfang herausfordernd ist.
Ja, ja, weil es einfach, ich meine, wir sprachen über Energie, es zieht Energie. Ne, das ist einfach eine Matheaufgabe. Ja. Es zieht Energie, die ich woanders haben könnte. Und dann wollte ich nochmal fragen, da war ich eben schon auf dem Weg zu dieser Frage, aber bin dann wieder abgekommen. Was sagt denn Ihre Forschung zum Thema falsche Entscheidungen? Also wie schwer wiegen die dann wirklich, wenn ich eine getroffen hätte?
Vor denen haben wir wahnsinnige Angst. Aber die Forschung zeigt, dass Fehlentscheidungen uns eigentlich viel weniger belasten, als wir im Voraus häufig meinen. Wir malen uns ja oft aus, die Welt geht unter, wenn irgendeine Sache schief läuft und haben da ganz diffuse Horrorszenarien im Kopf, die wir aber gar nicht konsequent zu Ende denken. Und die Forschung zeigt, selbst wenn auch große Dinge kolossal schief laufen, dann sind Leute vielleicht kurz geknickt, ihnen geht's schlecht, aber wir berappeln uns wieder, wir passen uns an, wir lernen. Und viele Menschen sagen auch, dass die größte Fehlentscheidung, das größte Scheitern, dass das zwar schmerzhaft war, dass sie das aber extrem viel gelehrt hat und eventuell sogar an den Punkt brachte, an den sie nie gekommen wären ohne dieses Scheitern. Das kennt man ja zum Beispiel von gescheiterten Start-upern, dass sie häufig sagen, dass zwar ihr Start-up gescheitert ist, sie aber so viel im Business-Kontext hinzugelernt haben, dass sie erst dadurch dazu in der Lage waren, sich was Neues aufzubauen. Und so ist das mit allen Bereichen des Lebens. Gerade in Deutschland mögen wir keine Fehler. Gerade hier besonders die Sicherheit. Auch das ist ja wieder so ein Thema von Sicherheit und Unsicherheit. Warum wollen wir Sicherheit? Wir möchten Fehler vermeiden. Und dabei sind Fehler eigentlich genau das, was uns hilft zu lernen. Menschen, die keine Fehler machen, die entwickeln sich auch nicht weiter, weil sie nämlich immer in dem Terrain bleiben, was sie schon beherrschen. Und wenn ich mir erlaube, mich weiterzuentwickeln, mich auf unbekanntes Terrain zu begeben, dann weiß ich und kann ich natürlich noch nicht alles. Ich kenne auch die Umgebung schlechter und dann kommt es zwangsläufig zu kleineren und größeren Fehlern, zu Dingen, die schief laufen. Und da muss ich dann irgendwie überlegen, wie ich damit umgehe. Und da hilft es sehr, die Haltung gegenüber Fehlern zu überdenken. Fehler sind eigentlich nichts, was wir so grundsätzlich verteufeln sollten, sondern sind in der Regel etwas sehr Gutes, was uns etwas lehrt, wo wir etwas mitnehmen können.
Ich muss nur gerade sehr lachen, weil meine Kinder, ich hatte hier eine Zeit lang immer Zettel aufgehängt, Fehler sind Lerngeschenke. Und das fanden die so furchtbar, aber es stimmt ja, es ist ja wirklich was Wahres dran. Apropos Gehirntraining, dieses Unbekannte, es gibt eigentlich nichts Besseres für unser Gehirn, erwiesenermaßen, ne, als sich dem zu stellen.
Ja, gerade auch im höheren Alter wissen wir zum Beispiel, dass wir kognitiv fit bleiben, wenn wir uns immer wieder neuen Dingen stellen, wenn wir eben nicht nur in unserer Ruhestandsroutine bleiben, sondern auch immer wieder neue Dinge ausprobieren, hinzulernen, uns herausfordern und so weiter. Wir müssen uns ja nicht überfordern.
Ja.
Es dürfen ja durchaus Ruhephasen da sein. Ich muss nichts machen, wo ich totalen Horror vorhab oder was mir überhaupt nicht liegt. Aber ich darf immer wieder mit Neugier versuchen, neue Dinge zu erschließen, die ich noch nicht kenne, auch wenn es vielleicht nicht gelingt oder wenn ich herausstelle, Gott, das ist überhaupt nichts für mich.
Ja, und das finde ich wirklich auch nochmal ganz wichtig. Also ich bin ein sehr visueller Mensch und für mich war wirklich ein totales Aha-Erlebnis dieses, kennen Sie sicher auch, dieses Bild der Unterschied zwischen Lernzone und Panikzone. Und das auch so auszuprobieren, wo ist eigentlich das, wo ich noch entspannt sage, ach, interessant. Und wo kriege ich Puls,
ja?
Das mal sozusagen zu beobachten und dann mal so ein bisschen mal über die Grenze zu treten. Aber ich muss ja nicht ständig mich in die Panikzone begeben. Ich muss ja nicht sagen, so jetzt mache ich ein Aktiendepot auf und lege mein ganzes Erspartes mal selber an, weil ich selbstwirksam mit Geld umgehen will. Ich kann es ja einfach ganz klein mal probieren, ein Haushaltsbuch zu führen und das mal zu tracken. Also ne, das wirklich auch diese Bilder sich klar zu machen, dass es da so einen Unterschied gibt von Lernen in Panikzone oder in Lernzone.
Ja, total. Und das zeigt auch die Forschung, dass wir in der Regel am besten oder am meisten lernen, wenn wir uns schwierige Aufgaben suchen, also die aber grundsätzlich für uns bewältigbar sind. Nichts total Einfaches. Also niemand von uns muss jetzt Matheaufgaben 1+1 lösen, da lernen wir nicht dazu. Und gleichzeitig brauchen wir jetzt auch nicht irgendwelche großen mathematischen Gleichnisse der Geschichte versuchen zu lösen, wenn wir gar nicht das Rüstzeug haben.
Ja.
Und es hilft immer, das eigene Skillset zu erweitern, egal was das ist, ob Mathe oder andere Dinge, wenn wir uns eine Aufgabe nehmen, die für uns relativ herausfordernd, schwierig, aber potenziell schon auch lösbar ist.
Ja, in einer Umgebung, in der ich mich wohlfühle, auch übrigens immer nicht unwichtig, ne? Also welche Umgebung tut mir eigentlich gut? Jetzt noch einmal die Frage zum Schluss, wenn Sie Frauen in der Lebensmitte, die an vielen Fronten kämpfen, nur einen einzigen Tipp geben könnten. Welcher Hebel ist der stärkste, um das Gefühl von Überforderung loszuwerden?
Einmal dieses ganz kurze, aber regelmäßige Innehalten, dass ich zumindest bemerke, wie geht's mir eigentlich gerade. Und das alleine reicht ja nicht, wenn es einfach zu viel ist. Und da empfehle ich immer das Aufschreiben. Wir haben ja ganz viel auch im Kopf, unsichtbar, dieser berühmte Mental Load, ganz, ganz viele Dinge, die wir noch erledigen, tun müssten und so weiter. Und es hilft sehr, alles einmal auf ein Blatt Papier zu schreiben. Gedanken, Sorgen, mögliche Pläne, To-Dos, Aufgaben, Pflichten und so weiter und so fort.
Raus aus dem Kopf, ne?
Genau, das erleichtert nämlich, weil ich habe dann einen Ort, wo ich das ablegen konnte und kann mir eher erlauben, loszulassen im Alltag, nicht über all das nachzudenken, um es irgendwie im Gedächtnis präsent und abrufbar zu halten. Mhm. Und zum Zweiten kann ich danach auch besser priorisieren. Und genau das brauchen wir, um den Alltag letzten Endes auszusieben und zu erleichtern. Ich kann mir zum Beispiel 3 Kreise aufmalen und in die Mitte das schreiben, was jetzt gerade wirklich wichtig und dringend ist, was ich heute oder jetzt erledigen sollte. Im mittleren Kreis Dinge, die wichtig sind, aber nicht dringend. Da kann ich mir überlegen, wann könnte ich die denn tun?
Terminieren.
Genau, und im dritten Kreis verorte ich dann alles, was weder wichtig noch dringend ist, was ich entweder an andere Menschen abgeben oder ganz loslassen kann. Mhm. Und da sich wirklich mal kritisch hinterfragen, ist diese Aufgabe wirklich wichtig? Was würde passieren langfristig, wenn ich das jetzt nicht mache oder nicht perfekt mache? Mhm. Weil gerade das ist ein ganz wesentlicher Hebel, zu erkennen, was ist denn wichtig, was ist weniger wichtig, wo lenke ich meine Energie hin, die ja begrenzt ist. Und auch zu erkennen, was man eventuell ändern kann. Wir neigen ja dazu zu denken, dass die Dinge nur funktionieren, wenn wir das machen, auch ganz perfekt und so weiter, und haben da teilweise so Glaubenssätze, die wir aber ruhig mal hinterfragen dürfen. Also wir können uns fragen, was würde denn wirklich passieren, wenn ich jetzt diese eine Sache nicht mache oder delegiere? Mhm. Was wäre die langfristige Auswirkung in einem Jahr oder in 5 Jahren? Und da stellen wir heute häufig fest, so wichtig, wie das auf den ersten Blick wirkt, ist es gar nicht. Und ich kann mir hier vielleicht etwas Entlastung schaffen.
Also ist sozusagen die Botschaft, das eine wirklich Wichtige ist, sich diese Zeit für Reflexion zu nehmen. Und ich kann das nur unterschreiben. Ich habe mal angefangen, inzwischen benutze ich ein anderes Tool, aber mit dem Bullet Journal, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das war mein absoluter Breakthrough. Also es ist genau das, ne? Sich abends einmal hinzusetzen, zu überlegen, so was liegt eigentlich an die Woche, den Monat, und dann zu priorisieren, weil... Und dieses Aufschreiben, also wir reden so viel über Mental Load, und es ist wirklich ein ganz entscheidendes Ding, was Sie da gerade gesagt haben, weil es ist eben mental. Und wenn es nicht mehr mental gespeichert ist, sondern woanders, ist das Mentale eben frei. Das ist der wichtige Punkt daran, ne? Also wenn ich jetzt nicht mehr alles im Kopf habe, sondern irgendwo auf dem Papier, habe ich auch dieses ständige Gefühl nicht mehr, irgendwas war doch noch. Und da hängt dann die ganze Zeit
total
meine Energie,
ne? Ja. So mache ich das auch. Also ich habe das an meinem Laptop, wo ich mir alles aufschreibe, kleine und große Sachen, die irgendwie noch anstehen. Und wenn das unterwegs ist, schreibe ich mir auch manchmal selber WhatsApp-Nachrichten mit den neuen Sachen, die ich dann noch ergänze und so weiter. Ganz, ganz wichtig. Und häufig ist es auch so bei Problemen oder Schwierigkeiten, wenn man die einmal verschriftlicht, dass sie sich dann schon lösen, indem ich das einmal umrissen habe. Das hilft einfach sehr, Dinge schwarz auf weiß sich zu vergegenwärtigen.
Nee, ich meine, es ist ja auch so, jetzt kommen wir schon wieder weiter, aber es ist mir trotzdem noch wichtig zu sagen, auch dieses Sprechen, genau wie das Schreiben, beansprucht ja erwiesenermaßen im Gehirn auch andere Regionen. Das heißt, ich bringe es auch wirklich wortwörtlich aus dieser Panikzone raus in einen anderen Ort im Gehirn, wo es sortiert wird, ja. Und deswegen, ja, also unser Rat an dieser Stelle hier am Ende: aufschreiben, sich Zeit zum Reflektieren nehmen. Was liegt gerade an? Wie fühle ich mich gerade? Das hatten wir, glaube ich, jetzt in ganz vielen verschiedenen Variationen immer wieder. Plus ist es ein schönes Ritual.
Absolut. Und weil Sie gerade sprechen sagten, was auch noch ganz wichtig ist, ist die soziale Unterstützung. Also, dass wir Menschen haben, die an unserer Seite sind, denen wir uns auch mitteilen dürfen. Selbst wenn das nur ein kurzer Kaffee oder ein Telefonat mit der Freundin ist. Es hilft sehr, über Probleme, Sorgen, Ängste zu sprechen mit anderen. Selbst wenn die sich nicht direkt lösen lassen, das macht was mit uns, wenn wir das Gefühl haben, da ist jemand, der hört mir zu, der trägt das für mich mit, oder ich kann mich einfach jemandem offenbaren. Schon das sorgt für Klarheit, aber auch für Entlastung. Und wir wissen, dass gerade in schwierigen, herausfordernden Phasen soziale Beziehungen, dieses Netzwerk, was uns mitträgt und auffängt, dass das eine der wichtigsten Ressourcen ist überhaupt.
Ja, plus die Lebensmitte ist der Moment, in dem wir Vorsorge nicht nur finanziell treffen, sondern eben auch sozial. Also in dem wir sozusagen unsere sozialen Bindungen stärken können, damit wir nicht alleine sind. Und da finde ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt. Wir kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen, aber es ist wichtig, finde ich, dass eben zum Beispiel bei diesem Bullet Journal oder überhaupt bei diesem sich Zeit zum Reflektieren nehmen, eben auch ich einen Blick werfen kann, auf welche Beziehungen tun mir eigentlich gut und welche nicht. Also auch das ist ja ein Punkt, der häufig Energie zieht. Und das ging mir jedenfalls so bei diesem Bullet Journal, ich werde das auch verlinken, schreiben, dass wenn man dann nach Treffen zum dritten Mal aufgeschrieben hat, irgendwie bin ich da mit so einem ganz ätzenden Gefühl rausgegangen, dass man dann eben auch sagen darf, das gebe ich mir jetzt nicht, wenn ich gerade selber total Stress habe. Ne? Okay. Wenn die andere Person mich braucht, bin ich da, aber jetzt nicht gerade, wenn ich es eigentlich brauche. Und auch dafür ist dieses Reflektieren gut.
Total, ja.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank, dass Sie sich auf diese Art von Dialog eingelassen haben.
Danke für die Einladung.
Ich danke euch fürs Zuhören. Die Dinge, die wir jetzt hier so gestriffen haben, die werde ich natürlich in die Shownotes packen. Weiterhin gilt, erstens, wenn ihr euch irgendwie mit uns in Verbindung setzen wollt, um uns zu loben, zu kritisieren, Wünsche zu äußern, was ihr in Zukunft gerne hören wollt, dann schreibt uns an podcast@brigitte.de. Das Gleiche gilt für alle, die eventuell unsere Flyer bei Ihnen bei sich auslegen wollen. Schreibt uns an die gleiche Adresse. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke Ihnen, Frau Professor Asselmann, fürs Hiersein.
Danke, Frau Schmidt-Jorzig.
Ja, danke. Sage Tschüss und euch auch. Und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Und nächste Woche ist Diana wieder dran.